Eine Stunde Radio Tuvia liegt vor euch und auch vor mir hier im Studio an der Technik und am Mikro. Da ist der Matzel. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Und mit mir nicht im Studio, aber im Radio sind in der folgenden Stunde Hans-Jürgen Dobler, Gabriele Merkle, Irmgard Lesch, Melanie Panta und Paola Probst. Und wir reden über zwei Hauptthemen. Zum einen Spätzle trifft Quinoa. Das ist so ein bisschen vielleicht ja die Erfolgsgeschichte und der Überbegriff für die ganze Städtepartnerschaft zwischen Tübingen und Villa El Salvador. Im Ganzen, im Großen und Ganzen, aber im Großen und Kleinen und so im Speziellen gibt es jetzt aktuell ein Kochbuch, das diese Städtepartnerschaft und diese Projektpartnerschaft zwischen der Begegnungsstätte Hirsch und dem alten Begegnungszentrum Los Martincitos wieder ja neu belebt oder neu ein neues Produkt aus dieser Freundschaft entstanden ist. Und zum anderen ist uns auch zugeschaltet Melanie aus Peru. Sie war bis vor einem Monat hier in Tübingen als Süd-Nord-Freiwillige am Uhland-Gymnasium, hat auch ein Interview in dem Buch zum Buch beigetragen und ist jetzt wieder zurück, hat Abschied genommen. Wir blicken zurück auf ja, fast 2 Jahre Austausch und 2 Jahre Zeit in Tübingen. Und wir haben hier eine virtuelle Runde von Peru nach Tübingen. Melanie Panta sitzt in Peru und ist uns zugeschaltet. Und Irmgard, Paola, Gabriele und gleich auch Hans-Jürgen sind hier in Tübingen mit im Studio virtuell, alle im Radio. Hallo, ich grüße euch. Und ja, starten wir gleich mit der Irmgard und dem Projekt Spätzle trifft Quinoa. Irmgard, du hast diese Idee gehabt, das Kochbuch zu machen. Eigentlich erstmal ist es, glaube ich, aus der Not heraus entstanden, oder?
Ja, das kann man so sagen. Es ist aus der Pandemienot heraus entstanden. Wir haben ja seit 7 Jahren das Solidaressen für Los Martincitos gemacht in der Hirschbegegnungsstätte, jeden 2. Dienstag im Monat. Seit 7 Jahren, ohne dass es einmal ausfiel. Und jetzt kam die Pandemie. Im März 2020 kochten wir das letzte Mal. Und wir mussten abwarten, wie es weitergeht. Und als bis Ende April nichts passiert war, habe ich dann vorgeschlagen, ob wir nicht aus den Rezepten, die in 7 Jahren lang gekocht wurden, ein Kochbuch machen.
Und ja.
Das fand Zustimmung im Team. Es fanden sich ein Kern von 9 Leuten, die aktiv mitmachten. Die anderen unterstützten uns mental. Und der Titel stand schon sehr früh fest. Spätzle trifft Quinoa. Er steht eigentlich ganz authentisch für die beiden Partner. Spätzle für Tübingen, das Schwäbische, und Quinoa für das Peruanische. Und eigentlich Spätzle trifft Quinoa könnte ja auch ein Titel sein für eine Erzählung. Und so erzählt auch das Kochbuch zusätzlich zu den Rezepten die Geschichte unserer Partnerschaft.
Ja, was sind da alles für Geschichten drin? Kannst du uns ein Beispiel geben?
Ja, also wenn man in das Buch schaut, dann gibt es am Anfang eine Doppelseite mit Fotos. Und auf diesen Fotos kann man sehen, wie das Mitglied unseres Teams, Barbara, in Los Martincitos kocht mit dem dortigen Helferteam und wie wiederum die beiden Köchinnen, die aus Peru zu uns gekommen sind, in die Hirschbegegnungsstätte mit uns kochen.
Diese Begegnung, dieses gemeinsame Kochen und Essen füreinander, das steht schon immer im Zentrum dieser Begegnung, seit 7 Jahren, ja?
Ja, wir haben uns von Anfang an bemüht, dass diese Partnerschaft auf Gegenseitigkeit beruht. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen durch diese aktiven Austausche von Briefen, von Mails und dann schließlich auch durch die Personen selber, die sich gegenseitig besucht haben.
Das gab's ja letztes Jahr auch mal einen Besuch. Da war die Paola in Peru bei den Los Martincitos. Paola, was hast du dort alles erlebt? Was ist dir in Erinnerung von dieser Reise?
Ja, besonders ist mir in Erinnerung geblieben diese Herzlichkeit der Menschen. Wir sind so freundlich empfangen worden mit viel Musik und Tanz. Also das war überwältigend. Und dann haben wir ja Barbara und auch die Eva, die dabei war, immer Hausbesuche auch gemacht. Und die Leute haben sich so gefreut, wenn wir sie zu Hause besucht haben. Und in diesem Buch ist auch ganz hinten drin von der Disonisas eine Frau, die ich unheimlich geschätzt habe, die uns eingeladen hat und die immer Meerschweinchen kocht in ihrem ganz bescheidenen und armen Haus. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend.
Gibt's auch
und auch die Freundschaft, die da entstanden ist, so mit den Menschen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja.
Gibt es auch ein Rezept für ein Meerschweinchengericht im Kochbuch? Nee,
das gibt's nicht. Ich glaube, das essen wir hier nicht. Obwohl ich neulich im peruanischen Restaurant in Tübingen war und der mir erzählt hat, dass Meerschweinchen da eine Delikatesse ist. Aber das finde ich nicht so gut.
Aber Sie haben
es schon mal gegessen in Bolivien, aber ich habe selber nicht gewusst, dass es Meerschweinchen waren.
Und wie schmeckt's?
Ja, ich kann mich nicht mehr so erinnern, ist schon so lange her.
Gemeinsames Essen ohne Meerschweinchen, Spätzle trifft Quinoa, so heißt das Buch, das aktuell jetzt von diesem Freundeskreis herausgebracht worden ist. Irmgard, nochmal zur Entstehung des Buches. Ihr hattet die Idee und das Ganze dann aber umzusetzen. Von der Idee zum Produkt in der Hand gibt es ja noch einige Schritte zu bewältigen. Was stand da alles noch bei euch auf dem Weg?
Ja, das kann man wohl sagen. Immerhin hatten wir ja gleichzeitig die Beschränkungen durch die Pandemie. Das heißt, wir konnten uns ja gar nicht treffen, unbegrenzt treffen und die Zahl war ja auch begrenzt und man musste ja auch schauen, dass man möglichst viel frische Luft hatte. Also es ist uns gelungen. Ende April ist die Idee entstanden. Am 2. November wurde das Buch in der Öffentlichkeit vorgestellt und in dieser Phase haben wir uns dreimal getroffen. Zweimal im Garten auf der Terrasse und einmal unter einem großen Nussbaum auf einem Dorf bei einem Teammitglied. Wir hatten das Glück, dass uns die Stadt Tübingen einen Zuschuss gewährte. Wir hatten vorher schon überlegt, wie wir selber den Druck bewerkstelligen könnten und hatten festgestellt, dass das so teuer werden würde, dass wir gar keinen Gewinn dabei erzielen könnten. Wir wollten ja unbedingt mit diesem Kochbuch den Erlös, der durch die ausfallenden Soli-Essen nicht mehr da war, ersetzen. Jetzt bekamen wir den Zuschuss und dann konnten wir loslegen. Wir hatten von den 7 Jahren Soli-Essen eine Liste mit Rezepten. Sämtliche Rezepte des Kochens von 7 Jahren waren vorhanden. Der erste Schritt war also, aus diesen vielen Rezepten passende Rezepte auszusuchen, circa 50, und dann diese Rezepte mit Fotos zu versehen, beziehungsweise die passenden Fotos zu suchen. Das war ein großes Stück Arbeit. Wir hatten ja gar nicht geplant, ein Kochbuch zu machen. Wir hatten allerdings doch etliche Fotos gemacht, immer wieder, von den einzelnen Soli-Essen als Andenken sozusagen zur Erinnerung. So gab es viele atmosphärisch dichte Fotos von den Kochsituationen, nicht immer von den Gerichten selber, schon auch, aber nicht immer. Und so bestand ein großer Teil der Arbeit darin, zu den vorhandenen Rezepten passende Fotos zu suchen und zu vorhandenen Fotos womöglich noch die Rezepte nachzureichen. Das war eine, da war eine sehr intensive Kommunikation zwischen der Redaktion und den Teammitgliedern nötig und das hat wunderbar geklappt.
Wo habt ihr die Fotos dann gefunden oder habt ihr alles nochmal nachgekocht, um es zu fotografieren?
Nein, wir hatten die Fotos ja archiviert. Verschiedene Teammitglieder hatten ja Fotos gemacht, nicht nur ich, auch andere. Dazu kamen noch Fotos von unserem Aufenthalt in Peru. Deswegen sieht man ja diese partnerschaftlichen Momente in dem Buch. Und ja, die Rezepte gab es natürlich nicht unbedingt in der schriftlichen Form mit dem vorgeschriebenen Layout, wie es dann hinterher sein musste. Auch das war sehr viel Arbeit, denn viele Teammitglieder sind hervorragende Köchinnen und Köche, aber sind in der Arbeit mit dem Computer nicht so wirklich ausgebildet. Wir haben es alles gemeistert.
Nach welchen Kriterien habt ihr die Rezepte ausgewählt, wenn es in jetzt den 7 Jahren schon sehr viel mehr Rezepte oder Gerichte gab, als dann ins Buch reinpassen konnten? Wie habt ihr ausgewählt?
Ja, wir haben versucht, die interessantesten Rezepte zu finden. Es sollte sich auch nicht doppeln. Und ja, die Auswahl ist dann so divers geworden, wie eben die Solidaressen selbst auch waren. Es war ja so, dass die Köchinnen vor allen Dingen Rezepte kochten, die sie gut kannten, die sie vielleicht auch schon mal gekocht hatten, die sie interessant fanden. Und das waren eben Rezepte aus Deutschland, aus Peru, aber auch aus dem Orient und überhaupt viel Internationales war dabei. So gibt es zum Beispiel in dem Buch ein Rezept, das heißt Salatplatte international. Da sind viele verschiedene Salate auf dem Teller und vom Orient schwäbischer Kartoffelsalat, Linsensalat und so weiter. Und so kam es dann dazu, dass wir sozusagen beim Sammeln und beim Sichten auf 4 verschiedene Kapitel kamen. Hauptgerichte, Salate, Süßes und Salziges und Desserts.
Und so ist es dann aufgeteilt in die 4 Kapitel mit insgesamt 50 Rezepten. Spätzle trifft Quinoa. Was mit Spätzle gibt es dann ein spezielles Gericht und mit Quinoa auch, also zum Titel?
Ja, natürlich gibt es Linsen mit Spätzle und es gibt zum Beispiel fruchtige Quinoa-Schnitten. Dann gibt es einen Eintopf mit Quinoa, peruanischer Bohnentopf mit Quinoa oder gefüllte Gemüse mit Quinoa. An peruanischen Rezepten gibt es noch Causa Limeña mit Huhn, Papa a la Huancaína. Ja, und was das Schwäbische angeht, eben Käsespätzle, natürlich, klassisch, und Linsen und Spätzle.
Was ist dein
Es gibt aber auch zum Beispiel, was eine Käuferin sehr erfreut hat, es gibt zum Beispiel auch Grünkohl mit Bauernbratwurst, weil eine Köchin eben dieses Gericht, was ja aus Norddeutschland kommt, sehr gut kochen konnte und was auch bei etlichen Besuchern des Solidaressens sehr beliebt ist.
Also nicht nur schwäbische Gerichte und peruanische, ja, sondern auch deutsch-international. Was ist dein Favorit, Irmgard?
Mein Favorit ist Causa Limeña. Das ist etwas Spezielles, Peruanisches. Es gibt da ein sehr schönes Foto in unserem Buch, das verkörpert sinnlich diese Partnerschaft zwischen dem Schwäbischen und dem Peruanischen. Die Grundsubstanz für diese Causa ist eine Art Kartoffelbrei, der dann auf einer Platte flach ausgewalzt wird und dann gefüllt wird. Und auf diesem Foto sieht man, wie dieser Kartoffelbrei durch eine schwäbische Spätzlespresse gedrückt wird. Also anschaulicher kann man es, glaube ich, nicht zeigen, wie man hier zusammengeht.
Und was schmeckt dir besonders gut an dieser Causa Limeña? Was ist das Geheimnis des guten Geschmacks dieses Gerichtes?
Ja, es hat was mit der Konsistenz zu tun. Man streicht es also auf die Platte. Es wird gefüllt unterschiedlich mit Huhn oder auch, man kann auch Gemüse nehmen. Und dann schneidet man es in Würfel und man kann es auch, das wurde so gemacht, auch zum Buffet zum Beispiel essen. Und es hat diese schöne Mischung aus Kartoffeln und feinem Hühnerfleisch oder Avocado gehört noch dazu. Aber dafür wäre ja vielleicht Melanie die Expertin.
Dann spannen wir den Bogen jetzt nach Peru, wo Melanie sitzt. Und sie hat ja auch einen Beitrag, sie kommt ja im Buch auch vor. Kannst du das noch vielleicht noch sagen, Irmgard, wie sie da reingekommen ist?
Ja, nun, Melanie war ja tätig an dem Uland-Gymnasium in Tübingen, was ja diese Partnerschaft schon lange pflegt. Und es gibt immer wieder Kontakte zwischen dem Solidaressen und den jungen Menschen, die am Uland-Gymnasium sind. Sie kommen meistens einmal auch zum Solidaressen und kochen mit. Und so habe ich auch Melanie kennengelernt und sie war dann bereit, ein kleines Interview mit mir zu machen und auf die Weise einen Beitrag für das Buch zu bringen. Und sie äußert sich in diesem Interview zum peruanischen Essen und zum Beispiel auch zu der Frage, wie ratsam es ist, dass wir in Europa peruanische Avocados kaufen.
Aha, das ist ja ein strittiges oder umstrittenes Thema, die Avocados aus aller Welt, die hierher geflogen werden, also Superfood. Und was ist der Tenor? Melanie, was rätst du uns mit Avocados?
Also, es war ein bisschen schwierig zu sagen, wie finde ich die Situation mit Avocados in Deutschland. Manchmal, das hat mir sehr gefreut, das hat mich sehr gefreut. Ich habe Avocados aus Peru in einem Supermarkt gesehen und ich dachte, okay, das schmeckt sehr lecker, das kommt aus Peru und ich würde auch etwas mit dazu machen. Aber es war auch ein bisschen ein schlechtes Gefühl für mich. Okay, also was hat dieser Avocado gemacht in dieser langen Reise? Also wie viele Familien haben kein Wasser mehr bekommen für diese Avocado? Und es war ein bisschen schwierig, dieses Gefühl in Deutschland. Ich bin gerade in Peru und ich habe auch gemerkt, dass diese Avocado aus Peru sehr, sehr teuer auch in Peru ist. Und ich esse auch kein Avocado hier. Und das war ein kleines Konflikt mit mir, auch also so in Deutschland und auch in Peru gerade.
Also ja, ein lachendes und ein weinendes Herz, wenn die Avocado aus Peru auf dem Speiseplan steht. Insgesamt, Melanie, vielleicht nochmal deine Expertise zum peruanischen Essen. Die Peruaner gelten als die Weltmeister im Kochen auch, ne, mit vielen ganz spektakulären Gerichten. Welche sind bei dir ganz hoch im Kurs? Welche Rezepte, welche Gerichte, welches peruanische Essen?
Also Causa, auf jeden Fall. Papa la Huancaína auch so. Ich liebe zum Beispiel Lomo Saltado und auf jeden Fall zuerst, glaube ich, Ceviche ist das das beste Gericht. Aber es ist auch ein bisschen schwierig. Ich komme aus Lima und die Ceviche, also ist ganz in der Nähe. Aber zum Beispiel in Loreto oder in San Martin, das Beste ist Tacacho oder Juane. Mein Opa kommt aus Loreto, aus San Martin, diese Amazonia. Und er liebt das. Wir haben das nicht so oft zu Hause, aber ja, ich würde auch das so sagen.
Was glaubst du, woher kommt es, dass das peruanische Essen so wahnsinnig lecker ist?
Das peruanische Essen, ich glaube, es ist eine ganze Mischung von der ganzen Welt. Also, und wir haben so viele, wie kann ich das sagen? Also viele von unseren Produkten kommen aus China, aus Japan, aus verschiedenen Ländern. Und Peru gab es eine ganz schöne Mischung, finde ich. Und ja, ich glaube, diese Mischung aus verschiedenen Ländern ist, was das Essen in Peru lecker macht.
Die Fusion sozusagen.
Die Fusion.
Welche Erinnerung hast du ans Solidaressen beim Hirsch?
Es gab einmal Miguel aus El Salvador, war auch ein Freiwilliger in Bielefeld. Er ist mein Nachbar in El Salvador und er kam einmal zum Solidaressen und er hat gekocht. Es war richtig schön. Er hat so viele Leute kennengelernt und er konnte auch sich fühlen, als er zu Hause war. Das war ein richtig schöner Moment, glaube ich, als wir in Tübingen zusammen waren.
Das ist ja eine Erfolgsgeschichte sondersgleichen, sowohl das Solidaressen als auch jetzt das Buch. Irmgard, die erste Auflage ist schon ausverkauft, oder?
Matzel, ich muss dich korrigieren. Die zweite Auflage ist quasi ausverkauft.
Tja, Mensch.
Ja, es ist wirklich wahr. Es ist ein ungeahntes Erfolgserlebnis. Wir haben am 31. Oktober das Buch noch gerade präsentieren können und verteilen können an die Teammitglieder. Wir hatten uns ja alle überhaupt nicht alle zusammengetroffen in der ganzen Zeit. Und danach durfte man sich in dieser Größe ja gar nicht mehr treffen. Am 2. Oktober wurde das Buch vorgestellt. Und ja, heute am 2. Dezember sind mehr oder weniger 1000 Exemplare. Ja, verkauft kann man ja nicht sagen, denn das Buch hatte ja keinen Preis, sondern wir haben eine Spendenempfehlung ausgegeben für dieses Buch. Und wir haben ein unglaublich großzügiges Verhalten der Spender erlebt. Also wir hatten gesagt, wir nehmen 7,90 Euro gerne mehr, damit wir auch entsprechend Gewinn machen konnten, der ja dann als Spende nach Via gehen sollte. Die Menschen waren sehr großzügig. Es gab in der Mehrheit 10 Euro für das Buch und etliche spendeten auch mehr. Und ich frage mich natürlich, woran liegt das?
Ja,
Es liegt, glaube ich, es hat, glaube ich, zwei Gründe. Das Buch ist ja ein Ausdruck einerseits von der Partnerschaft und andererseits auch ein Dokument guten Kochens. Also darum geht es ja, um diese zwei Aspekte. Und diese Verbindung ist, glaube ich, sehr wichtig. Es gab sehr viele Spender und Spenderinnen, die das Buch einfach schon mal interessiert hat, weil es auch ein Dokument der Partnerschaft ist. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, es enthält eben auch sehr interessante Rezepte. Das ist der inhaltliche Grund. Und dann gibt es, denke ich, ganz wichtig einen formalen Grund und das ist die Ästhetik dieses Buches. Dieses Buch ist einfach wunderschön geworden. Ich habe sehr viel Rückmeldungen bekommen von Spendern. Zum Beispiel herzlichen Dank für Spätzle trifft Quinoa. Es ist allein schon für die Augen ein Hochgenuss, schreibt mir jemand in der Mail. Ich konnte es gar nicht mehr aus der Hand legen. Ich bekomme auch immer wieder ein Dankeschön für das Projekt als solches. Da heißt es zum Beispiel, wir Spender und Käufer sind da ja kleine Lichter im Vergleich zu Ihrem Team. Herzlichen Dank, das ist wunderschön geworden. Und da muss ich jetzt auch dem Herrn Gleis, der das Buch gestaltet hat, ein ganz großes Kompliment nochmal aussprechen. Es war für ihn ein sehr ungewöhnliches Projekt. Er hatte gar nichts vorliegen, als er mit dem Buch begann und wusste gar nicht, was auf ihn zukam. Wir haben ihn in 3 Sendungen innerhalb von 2 Monaten das Material geschickt und er musste dann zusehen, wie er es zusammenbringt. Und er hat dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass er daraus kein stereotypes Buch machen kann, sondern dass jede Seite anders werden muss, wenn er die Diversität der Texte und der Fotos berücksichtigt. Und das hat er gemacht. Und deswegen ist dieses Buch, wie viele Menschen rückmelden, so bunt und so lebensfroh geworden. Aus dem Buch spürt man einfach die Lebensfreude der Menschen, die hier tätig sind.
Was habt ihr ihm denn mitgegeben sozusagen? Habt ihr ihm nur das schriftliche Material gegeben und dann mach mal? Oder habt ihr?
Nein. Es waren im Endeffekt waren es circa 400 Dateien, die ich gesammelt hatte. Das waren eben Fotos, und zwar verschiedene Fotos, teilweise zu einem Thema, aus denen er dann eins wählen konnte. Es waren natürlich alle Rezepte und dann waren es natürlich alle Texte, die irgendwo im Buch auftauchen, sei es als Vorwort, sei es als Kommentar, sei es Abhang zu einem Foto. Das kam so über ihn, das Material, und er musste halt zusehen, wie er es zusammenbekam. Natürlich gab es eine gewisse konzeptionelle Vorstellung, die ich ihm auch versucht habe zu vermitteln.
Und dann gab es verschiedene Zwischenstufen. Also er hat dann mal gelayoutet und wieder was geschickt, oder wie ging es dann weiter?
Ja, umgekehrt. Er hat dann einen Teil bekommen, hat Seiten daraus gemacht und dann nahm er den nächsten Teil.
Wie habt ihr den gefunden, euren Grafiker?
Ja, das ging über das Angebot der Stadt Tübingen.
So war das dann ein Glücksgriff. Alleine ohne den wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, oder?
Es wäre ohne den Zuschuss der Stadt Tübingen nicht möglich gewesen. Wir hätten das alleine nicht machen können.
Auch so ein Experten wie ein professionelles Layout, das ist ja schon viel wert. Wie habt ihr euch als Team dann nochmal, wie hast du versucht, da möglichst viele Leute einzubinden? Dann ging das eben mit 3 Treffen und sonst auch mit konkreten Arbeitsanweisungen oder konkrete Fragen in die Runden?
Ja, viele Fragen, sehr viele Fragen. Ein großes Problem war im Anfang, dass ja die Texte ein gewisses Layout haben mussten. Und wir haben ja im Team sehr unterschiedliche Leute und es stellte sich heraus, sie haben halt unterschiedliche Kompetenzen und die haben sie alle eingebracht. Wir hatten ein Teammitglied, die Christine, die sich mit Layout schon auskannte. Und wir hatten dann den Hans-Jürgen, der bereit war, immer noch Korrektur zu lesen und zu schauen, ob das alles stimmte. Und so kamen halt die verschiedenen Kompetenzen zusammen, immer über E-Mails und Nachfragen. Und es ging immer Hand in Hand.
Fast 1000 Bücher habt ihr jetzt schon unter die Leute gebracht. Wo kann man jetzt noch die letzten finden?
Ja, es wird jetzt am Freitag noch eine Gelegenheit geben in der Hirschbegegnungsstätte. Dort wird es den traditionellen Sockenverkauf geben als abgespeckten Weihnachtsmarkt. Und da werden dann auch die letzten Bücher noch abgegeben.
Am kommenden Freitag, das ist dann der 4. Dezember in der Begegnungsstätte Hirsch. Also nur für diejenigen, die die Sendung in der Erstausstrahlung hören. Und jetzt nochmal natürlich auch ganz wichtig die Frage nach dem Geld, die Einnahmen, die ja auch ein großes Ziel waren. Was passiert damit und wie kommen die nach Peru?
Ja, also darüber haben wir jetzt noch nicht beraten. Es kommen jedenfalls etliche 1000 Euro zusammen und wir werden uns, denke ich, zusammensetzen und vor allen Dingen diejenigen, die den direkten Kontakt dorthin haben, werden dort auch nachfragen, wie wir das jetzt am besten machen. Wir haben ja Gott sei Dank die Möglichkeit, schon seit Jahren nutzen können über ein bestehendes Konto regelmäßig eine Summe im Monat zu überweisen, die dann auch in sichere Hände kommt. Und ja, es wird wohl darum gehen, wie viel Geld jetzt dort gebraucht wird. Eines ist klar, unser Ziel jetzt die Spenden, die ausgefallen sind durch die Solidaressen, die können wir jetzt sehr gut durch den Erlös des Kochbuches ersetzen. Das heißt, das kann jetzt ganz normal weitergehen.
Und es entsteht keine Lücke.
Wann wir wieder kochen können.
Ja, genau. Und es entsteht aber keine Lücke dann im Budget von Hirsch oder von dieser Solidargemeinschaft. Ein monatlicher Betrag geht weiter. Was hat sich denn an der Situation vor Ort in Peru geändert? Dort ist ja alles noch viel schlimmer, sage ich jetzt mal, auch was die Pandemie angeht. Und welche Auswirkungen hat es dann für die Menschen, die älteren Menschen, die eigentlich ja auch auf dieses Essensangebot von Los Martincitos angewiesen sind? Was wisst ihr darüber?
Ja, vielleicht weiß Melanie da am besten Bescheid. Also
Melanie, hast du schon was erfahren?
Ja, am Anfang, es war, als ich angekommen war, es war sehr, sehr schwierig. Wir mussten die Masken immer tragen, also draußen. Wir dürfen nicht alte Leute besuchen. Zum Beispiel, ich wohne bei meinen Großeltern, aber trotzdem könnte ich nicht so ganz in der Nähe bleiben. Ich musste auch 15 Tage in Quarantäne sein. Und für die alten Leute ist es sehr schwierig. Die meisten, ich wohne jetzt in Lima Zentrum und ich habe auch alte Leute gesehen, die nur vor die Tür stehen und nicht so viel mit den anderen sprechen. Früher, die alten Leute hatten viele Nachbarn und Freunde in die gleiche Straße. Und sie haben immer sich getroffen, um ein bisschen Cola zu trinken oder einfach nur zu reden. Das passiert nicht mehr. Und du siehst nicht mehr viele alte Leute in einem Markt. Zum Beispiel meine Oma war immer zum Einkaufen, aber jetzt nicht mehr. Meine Mutter muss das machen oder mein Bruder. Oder ja, es ist ein bisschen schwierig für die alten Leute, auch nicht nur in dieser Sozialinteraktion, sondern auch mit sich selbst.
Die Vereinsamung ist da ja ein großes Thema dann auch, ne? Wenn man eben nicht so eine Familie hat wie bei euch. Ja, die Gabriele würde auch noch was sagen zu den Überlegungen von Los Martincitos, wie es dort weitergehen kann. Gabi, du hast das Wort. Wir haben dich eben schon gehört. Jetzt ein weiterer Versuch. So ist das mit den virtuellen Schaltungen. Gerade habe ich dich im Mikro an Fenster gesehen. Jetzt hören wir Gabi nicht. Gabriele, nochmal ein Versuch. Dann müssen wir...
Ja.
Ja, nee, dann kommt
ja, die Irmgard. Also wichtig ist ja, was jetzt passiert ist mit den Senioren und Seniorinnen von Los Martinsitos, genau. Die dreimal in der Woche normalerweise ja dort mit Mahlzeiten versorgt und auch sonst medizinisch und pädagogisch betreut wurden. Das Zentrum ist geschlossen und die alten Menschen müssen zu Hause bleiben. Und zu Hause bleiben heißt ja in ihren sehr dürftigen Unterkünften. Wir sehen an dem Beispiel, was hinten im Buch ja abgebildet ist, teilweise kein fließendes Wasser, kochen auf offenem Feuer. Und sie sind ja auf die Versorgung durch Los Martinsitos angewiesen und werden jetzt versorgt mit Lebensmittelpaketen, und die ihnen nach Hause gebracht werden. Und ja, dahin geht unser Geld jetzt.
Weg vom gemeinsamen Essen bei einem, ja, in der Runde in dem Zentrum hin zu den, ja, Lebensmittelpaketen, die dann verteilt werden. Gabriele hat jetzt noch geschrieben hier bei uns im Chat, das Team von Los Martinsitos plant im neuen Jahr einen Start in veränderter Form. Vielleicht nur die Hälfte der Besucher, also jede Gruppe kann dann nur zweimal die Woche zum Essen kommen. Hoffen wir, dass das auch klappt. Aber ohne eure Unterstützung wäre das da ja auch schon sehr viel weniger möglich, oder? Das sichert ja auch dann dieses Essen, das unter die Bedürftigen auch kommt, oder?
Ja, Paola, glaube ich, kann dazu etwas sagen. Sie hat ja auch den direkten Kontakt.
Ja, ich denke halt, die Leute werden jetzt auch sehr einsam sein, weil die kommen ja auch zu Los Martinsitos, weil das ist für die wie eine große Ersatzfamilie, wo die an den Tischen sitzen, die kennen sich, die helfen sich gegenseitig und freuen sich immer, wenn sie sich dreimal die Woche treffen. Und ich glaube, das ist für sie ganz schlimm, dass sie jetzt dann wirklich daheim alleine sind, kriegen zwar ihr Essen gebracht, aber ich glaube, sonst werden sie auch nicht versorgt medizinisch oder so, wenn sie krank werden. Das ist schon für sie eine sehr schwierige Situation.
Wie hältst du den Kontakt jetzt nach Villa El Salvador, Paola?
Ich bin immer noch mit der Aurea, die war ja 2017 hier, ist auch eine Köchin von Los Martinsitos. Wir sind immer noch in WhatsApp-Kontakt und auch mit der Gloria, ab und zu mit der Erika, die hat mir auch neulich geschrieben noch, wie die Situation ist in Villa. Und es ist mir ganz wichtig, dass der Kontakt auch aufrechterhalten bleibt. Und den schicke ich jetzt auch, das heißt, ich habe schon geschickt ein Kochbuch nach Villa, weil die Aurea auch ein Bild von ihr drin ist in dem Buch. Und ich glaube, die freuen sich auch, wenn sie das sehen, weil das sind ja auch viele ältere Leute von Los Martinsitos, die auch in diesem Buch abgebildet sind. Und ich glaube, das ist für sie ganz schön, das zu sehen.
Spätzle trifft Quinoa, ein Projekt von der Begegnungsstätte Hirsch, und da als Kompensation sozusagen für das monatliche Solidaressen gibt es jetzt ganz viele, 50 Rezepte im Buch. Gibt es noch einen Plan für eine neue Auflage? Geht es nochmal weiter, wenn jetzt 1000 innerhalb von 2 Monaten oder weniger als 2 Monaten weg waren?
Also im Moment, denke ich, sollten wir uns einfach nur freuen und zufrieden sein. Ja. Und ich denke, jetzt ist erstmal das Potenzial ausgeschöpft. Und wir haben ja keinen Zeitdruck. Wir warten darauf, dass wir wieder kochen können. Und vielleicht gibt es ja dann auch wieder neues Interesse. das lassen wir mal jetzt auf uns zukommen. Wir haben ja jetzt ein wunderbares Polster, um unser Engagement weiterführen zu können. Also wir wollen jetzt einfach mal zufrieden sein.
Ja, ich finde es auch für uns sehr beruhigend, dass wir wissen, wir können nicht mehr kochen, aber wir haben jetzt Geld, dass die Leute dann, dass wir weiter unterstützen können, weil sonst wäre es halt schwierig geworden. Und so durch diesen Verkauf für das Buch haben wir jetzt ein Polster und können sagen, ihr kriegt immer weiterhin von uns Geld, weil die damit auch rechnen. Die brauchen das ja dringend.
Ja, Gratulation für diesen großen Erfolg und legt mir bitte noch ein Buch zurück. Vielleicht hole ich es mir Freitag ab.
Ja, der Tipp ist angebracht.
Ja, Dankeschön. Melanie, nochmal eine jetzt nach Peru zur Situation. Du hast ein bisschen gesagt, ja, du bist jetzt umgezogen, aber in Peru grassiert ja nicht nur die Pandemie, sondern es gab ja auch noch eine Regierungskrise obendrauf. Was ist da passiert? Kannst du die Situation und das, was da passiert ist, nochmal kurz zusammenfassen, vielleicht für uns?
Ja, also es war sehr schwierig und sehr kompliziert diese ganze Woche und ich war ein bisschen traurig auch. Das Problem war, dass unser letzter Präsident, Vizcarra, er hat ein paar Kasus von Korruption und seit lange her, dieses Parlament wollte ihm raus, der Parlament wollte Vizcarra nicht mehr als Präsident haben.
Das gab es dieses Amtsenthebungsverfahren, das ist das deutsche Wort, ne?
Ja. Also Vizcarra war nicht mehr der Präsident wegen dem Parlament und das war richtig unfair, das war nicht die richtige Zeit. Er hatte Probleme mit Korruption, aber meine Meinung ist, jeder hatte in dem Parlament solche Probleme, solche
Vorwürfe Fälle einfach, ja, und Fälle.
Ja. Und was sehr schwierig war, dass ein neuer Präsident wurde ausgewählt von dem Parlament und es gab so viele Protesten wegen Vizcarra und diesem neuen Präsident, weil der Parlament wollte neue Projekte haben über die neuen Universitäten, die privaten Universitäten und diese Kongressisten sind auch sie haben auch Firmen von privaten Universitäten und sie wollten diese, Gesetze sie wollten diese Gesetze
stoppen, oder?
Neu machen. Oder stoppen, ja, also sie wollten mehr Geld verdienen in diese Gesetze über diese privaten Universitäten. Das war richtig unfair. Und es gab auch Probleme mit dieser Minerie illegal und das heißt auch Projekte über Umwelt und diesen Impact in der Umwelt, in der Amazonas und auch in Lima. Also es gab verschiedene Probleme und Protesten über diesen neuen Präsident und ja, Parlament. Und was schlimmer als das Schlimmste war, war die Polizei. Und ja klar, der Parlament, aber die Polizei in diesen Protesten haben so viele Leute verletzt, also junge, alte Leute, Kinder auch. Es gab so viele Proteste, aber es war pazifisch, also es war nicht mit Gewalt. Danach abends, es war doch mit ein bisschen Gewalt wegen der Polizei. Sie hatten auch nicht die richtige. Sie haben auch disparar.
Geschossen?
Ja, an verschiedene junge Leute, die in der Universität waren oder auch in kleinen, nicht privaten Instituten. Es war ein Chaos. in Lima Zentrum und auch überall in Peru. Das war, ich glaube, das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass in ganz Peru so viele Proteste gab. Und ich glaube, das war nicht die einzige Situation. Diese Woche gab es auch andere Probleme mit dem Agro, mit dieser Agrikultur. Es gab einen Streit in ganz Süd von Peru. Die Campesinos arbeiten so viele Stunden und sie bekommen vielleicht nur, ich glaube, 10 Euro am Tag. Also, und sie arbeiten 12 Stunden oder so. Und sie arbeiten auch Montag bis Sonntag. Und der Parlament wollte das nicht. Sie wollten keine Gespräche mit den Campesinos haben. Sie denken, dass sie arbeiten und verdienen genug. Und jetzt, das Essen in Lima kostet sehr, sehr teuer. Ich habe das auch gemerkt, meine Familie hat das auch gemerkt, was in Peru wird, also, oder was in Peru normalerweise es gibt, kostet jetzt teurer, als was aus anderen Ländern kommen. Und das bleibt bis jetzt. Also die Corona-Pandemie ist nicht das einzige Problem, das wir jetzt haben. Und es ist richtig traurig und schwierig, das zu lösen. Ja, und das, mit das müssen wir auch leben. Es ist für mich richtig traurig, zurückzukommen und leider nicht so viel machen. Das ist sehr schwierig. Ich war in dieser Proteste in El Salvador einmal und ich war hier auch mit meiner Universität in Lima Zentrum. Wir haben kleine Kicks von Notfälle mitgebracht. Für Leute, die zum Beispiel eine Person, die verletzt war oder so. Aber ja, die Situation hier ist ja, schwierig, traurig und ja, wir hoffen, dass es weiter gut läuft oder ja.
Aber gibt es nicht auch Hoffnung, wenn so viele junge Leute auf die Straßen gehen und für ihr Recht einsteigen? Ist das nicht auch ein gutes Zeichen?
Ja, also es ist ein gutes Zeichen. Aber ich glaube, wir wie kann ich das sagen, wir sind, estamos contra el tiempo. Also wir rennen. Ich glaube, die jungen Leute möchten auch so viel machen, aber sie dürfen das nicht machen. Diese ganze Korruption ist überall in der Arbeit, in ein öffentlicher Arbeitsplatz. Und es gibt Hoffnung, glaube ich, das fühle ich so. Aber es ist auch schwierig, das zu erreichen, glaube ich, unsere Ziele. Und was richtig freut mich, ist, dass meine Freunde von mir würden noch vielleicht ein kleine ONG oder eine kleine Gruppe von Studenten, die eine politische Partei gründen möchten. Und das finde ich richtig schön, richtig gut, dass die jungen Leute auch an Politik sich interessieren.
Und die Sache selber in die Hand nehmen dann, ja? Wie hast du dich eingelebt jetzt? Bist knapp einen Monat daheim, wieder zurück in Peru? Wie geht es dir neben den ganzen Problemen, Pandemie und Staatsstreich?
Ja, also am Anfang war okay, es gab ein Chaos in diesem Flughafen und ich dachte, okay, das ist Lima. Ich war bei meiner Familie auch und es war sehr schön, es war auch ein bisschen komisch, aber trotzdem das hat mich richtig gefreut. Wieder meine Cousine sind jetzt sehr, sehr groß. Sie möchten auch so viele Sachen wissen und das freut mich sehr. Ich studiere gerade in der Universität, aber es ist viel auch jetzt studieren online. Also wir brauchen so viel Zeit auch. Ich versuche mal auch einen Arbeitsplatz zu finden, aber ich habe auch andere Sachen zu Hause machen. Und ja, der Tag ist manchmal voll. Ich habe auch zwei kleine Katzen. Das ist richtig schön bei mir. Ich hatte drei vor dieser Reise in Deutschland, aber sie sind gestorben und ich war ein bisschen traurig. Aber ich habe jetzt zwei mehr. Wir haben das abgeholt. Wir haben sie abgeholt von der Straße. Und ja, ich versuche mal meinen Tag ein bisschen draußen laufen mit meiner Maske, klar. Aber es ist auch ein bisschen schwierig, immer zu Hause bleiben. Und ja, nicht alleine, aber trotzdem es ist die Atmosphäre ein bisschen kompliziert mit der Uni und der politischen Situation. Ja, ich versuche mal, das ein bisschen mit mir klarzukommen. Aber es freut mich sehr, wenn ich mit meiner Mutter und mit meinen Großeltern mich unterhalte und ja.
Da ist auch ein lachendes und ein weinendes, ne, Herz dann immer dabei. Aber du bist jetzt ausgezogen, du wohnst jetzt nicht mehr bei deiner Familie, sondern hast jetzt im Zentrum von Lima eine Wohnung, aber auch da wohnst du nicht alleine. Ja? Da ist es ja auch nochmal ein neuer Schritt nach vorne ins Leben, ins Erwachsene-Leben. Ja?
Oder? Genau. Ich wohne mit meinem Freund, aber ich bin hier nur Montag bis Freitag maximal oder Dienstag bis Freitag und dann fahre ich nach El Salvador. Manchmal klappt das nicht, meine Mutter kommt und mein Bruder auch und wir kochen hier zusammen und ja.
Das Kochen ist nochmal ein schönes Schlusswort für den Aufhänger hier dieser Sendung, für unser Schwerpunktthema Spätzle trifft Quinoa, so heißt das Buch, das hier in Tübingen erschienen ist als Unterstützungsprojekt für Los Martincitos, die alten Begegnungsstätte in Villa El Salvador, der Partnerstadt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen, Irmgard, Paola und Melanie, dass ihr hier dabei wart, dass wir hier auch, ja, über gegen die Zeiten, die Zeitunterschiede und auch über diese Entfernung miteinander kommunizieren können und so diese Bande zwischen den Partnerstädten, aber auch zwischen den Menschen, ne, weiter hier pflegen können und vertiefen. Es ist schön, sowas zu haben und ich bin froh, auch ein Teil davon sein zu dürfen, hier mit der Sendung einmal im Monat, alle 4 Wochen, Radio Tuvia auf der 96.6. Danke an euch alle und alles Gute.